Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu doll, dass ich ein wenig verschnupft bin. Ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme in Brandenburg und war bei einem Moorlandwirt zu Gast. Da saß ich auf der Katzendecke und ich habe eine Katzenallergie. Da ist es wieder, das Wehwehchen. Und deswegen bin ich heute immer noch so ein bisschen verschnupft. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auf das heutige Thema. Ich habe einen ganz, ganz spannenden Gast, die sitzt mir auch schon gegenüber. Und ich habe heute das Thema mir ausgesucht, vom Hof, aber in die Politik gegangen. Ich würde gerne wissen, welche Eigenschaften bringen einen so diese Hofkindheit? Was kann man in die Politik mitnehmen? Wie ist es auch als Frau in die Politik zu gehen? Und was braucht es, um vielleicht auch andere Frauen davon zu überzeugen? Wie zum Beispiel mich. Deswegen tut mir das ganz gut, dieses Gespräch gleich. Noch ein bisschen mehr zu mir. Mein Name ist Maja Mokwitz. Ich selbst habe Landwirtschaft studiert und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Ich bin mittlerweile seit 5 Jahren selbstständig mit diesem Podcast hier Jung und Landwirtin und noch einem weiteren Podcast, 63 Hektar mit dem NDR zusammen. Ich mache ganz viel Moderation und halte Vorträge und ich freue mich, dass ihr heute hier gelandet seid. Denn in diesem Podcast stelle ich immer Pioniere vor oder Menschen, die mich in der Branche begeistern und so auch heute Imke Hake. Schön, dass du da bist. Hi Imke.
Hi Maja, danke für die Einladung.
Zu meinem Podcast gehört es ja dazu, dass ich immer 3 kurze Einstiegsfragen habe. Meistens sind die dann doch gar nicht so kurz, weil ich das dann immer viel zu interessant finde. Die erste Frage an dich wäre, Landwirtschaft oder Politik?
Politik.
Warum kannst du das so schnell beantworten?
Weil ich selber ja auch von einem Hof komme. Mhm. Und wir sind ein 3-Mädel-Haus gewesen. Und es war von Anfang an klar, dass meine älteste Schwester sozusagen den Hof übernimmt. Ich fand es super spannend und bei mir hat sich dann mit 20 Jahren so langsam der Weg Richtung Politik entwickelt. Da kommen wir sicherlich später nochmal zu.
Ja, deine Schwester war auch wirklich sehr viel älter, ne? Irgendwie, dann ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes, weil ich glaube, ihr wart zumindest zu der über dir 9 Jahre schon.
Genau, 9. Eine Schwester, die älteste ist 10 Jahre älter, die zweite 9 und wir alle oder auch die alle sind sozusagen in der Agrarbranche gelandet.
Ja, schön. Büro in der Stadt oder auf dem Hof?
Auf dem Hof und am liebsten neben einem Hofladen.
Ja, das stimmt. Das ist auch die beste Kombi für so Coworking auf dem Hof, weil dann kann man da direkt sich auch vielleicht noch die Snacks kaufen. Also das soll ein Tipp sein für so Direktvermarkter. Hannover oder Berlin? Jetzt weiß ich gar nicht, ob du überhaupt viel in Berlin bist, aber kannst du mir erzählen?
Auf jeden Fall Hannover. Weil ich sozusagen für Niedersachsen brenne. Ich war jetzt am Montag in Berlin, aber das sind dann eher Tagesausflüge. Mein Herz schlägt für Niedersachsen und damit für Hannover.
Ja, schön. Imke, stell dich doch gerne ein bisschen mehr vor. Du darfst ruhig ausholen. Ich finde es immer schön, wenn man wirklich weiß, wer denn hier sitzt. Und vor allem erzähl uns, wie du mit der Landwirtschaft verbunden bist.
Ja, gerne. Also, mein Name ist Imke Hake. Ich bin 43 Jahre alt inzwischen.
So ein Kindermove.
Ja, bin verheiratet, habe 2 Kinder. Wie gesagt, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb mit meinen beiden älteren Schwestern aufgewachsen. Ich habe sozusagen, als ich Abitur gemacht habe, hieß es damals, ich wollte ursprünglich Försterin werden, habe mein Schulpraktikum auch beim Förster gemacht, weil es für mich immer so ein Graus war, an einem Tag irgendwie immer lange irgendwo zu sitzen. Also ich war als Kind schon gerne aktiv. Ich war auch nur im Wald auf dem Hof rumgebutschert und ich wollte irgendwas machen, wo man mit Menschen zu tun hat, wo man aber auch viel unterwegs kommt und wollte eigentlich Försterin werden, weil ich auch sehr naturverbunden bin. Mhm. Hab dort das Praktikum gemacht, dann hieß es, na, Niedersachsen braucht vor 2020 keine Förster. Dann wollte ich Lehrerin werden, dann hieß es, Niedersachsen braucht auch keine Lehrer. Und habe dann, als ich mein Abitur 2000 absolvierte, habe ich zunächst eine Ausbildung gemacht zur milchwirtschaftlichen Laborantin und bin total dankbar für diese Ausbildung.
Was macht man da? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich war damals bei der Nordmilch, DMK sozusagen. Ich habe Joghurt, ich habe Milch, ich habe Eis untersucht. Morgens um 4:30 war schon Sensorik angesagt, also Lebensmittelsicherheit, damit die Lebensmittel dann in den Handel gebracht werden.
Ah ja.
Genau. Und dann habe ich nach dieser Ausbildung, habe ich dann in Oldenburg Chemie und Wirtschaft auf Lehramt studiert.
Also Hut ab, da habe ich eben schon erfahren, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, da dachte ich, ja, Chemie freiwillig, das ist ja wirklich, wirklich toll.
Ist total spannend.
Ich glaube dir das, also ich glaube
das
auch.
Weil man auch einfach viel handlungsorientierten Unterricht machen kann und damit auch die Kids packen kann. Ich habe in den wildesten Klassen arbeite ich am liebsten mit Feuer, weil sie sich dann alle konzentrieren und bei der Sache Sache sind. Also ja, total gut.
Ich glaube, es hängt auch immer an der Lehrerin, wie gern und gut man einfach kann und mag.
Und wenn man dann Vertrauen hat zu den Schülern und sagt, ich traue euch das zu, weil ihr das könnt, ich muss euch aber auf euch verlassen können, und dann klappt das. Dann sind sie auch dankbar und das ist total gut. Ja, genau. Dann habe ich diese Ausbildung gemacht. Ich bin ein Fan der dualen Ausbildung.
Ich hätte das auch mal gut machen sollen. Ich habe nur studiert und denke mir immer, dual wäre gar nicht mal so falsch gewesen. Okay.
Weil es in einer wichtigen Phase für mich bei jungen Menschen sozusagen ganz viele Stärken gestärkt werden und da passiert ganz viel. Mhm. Ja, und gerade nach dieser Ausbildung habe ich dann in Oldenburg Chemie und Wirtschaft studiert und ich habe nachgerechnet, ich bin jetzt am 1. November 17 Jahre im Schuldienst tätig an einer Oberschule. Mhm. Und kümmere mich
in den Fächern dann Chemie und?
Und Wirtschaft, beziehungsweise kümmere mich auch intensiv um die Berufsorientierung, die ja auch sehr, sehr wichtig ist. Kümmere mich um Berufsmessen einmal im Jahr, dass wir wirklich Betriebe und Schüler niederschwellig zusammenbringen mit dem Hinblick, dass sie einen Praktikumsplatz, dass sie einen Ausbildungsplatz bekommen. Das macht total Spaß, wenn einem dann auch Jahre später ehemalige Schüler vor einem stehen, am besten in Arbeitsklamotten irgendwie und sagen, hallo Frau Hake, können Sie sich noch erinnern? Das sind tolle Momente.
Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl uns mal, du hast ja deine Kindheit auf dem Bauernhof verbracht. Was war das genau für ein Hof und wie kann ich mir so deinen Aufgabenbereich, das klingt jetzt schon so sehr erwachsen, aber wie musstest du früher mithelfen?
Ja, als Kind habe ich, wie eben schon erwähnt, gerne rumgebutschert im Garten, im Hof, im Wald. Ich war eigentlich den ganzen Tag draußen. Ich wusste halt immer, um 12 Uhr gibt's Mittag, war es bei uns. Ja. Mein Papa hat immer gesagt, egal wie spät, 12 Uhr ist Mittag. Als Jugendliche hat man natürlich schon vermehrt damit angepackt. Wir hatten damals einen Direktmarktungszweig als Vorzugsmilch. Dort habe ich die Flaschen gewaschen. Ich habe beim Opa morgens, als ich selbst noch kein Auto fahren durfte, die Vorzugsmilch mit verteilt.
Ja, dann bringt man die zu kleinen Tante-Emma-Lädchen oder was war das dann für?
Verschiedene Läden, auch Direktkunden. Damals durften wir die Vorzugsmilch noch an Kindergärten beliefern. Dann andere Direktvermarkter, die wiederum zum Bauernmarkt gefahren sind. Ja, also ich habe dann die Kisten geschleppt, mein Opa ist gefahren. Irgendwann bin ich dann, als ich studierte, habe ich manchmal morgens vorher noch meine Runden gedreht, weil die Uni fing ja meistens erst mittags an. Da kann man ja morgens um 5 schon mal starten, dann hat man was vom Tag. Ich bin sozusagen Frühaufsteher.
Das haben meine Eltern auch immer probiert, aber nee. Aber ich fühle das. Wenn ich denn dann früh unterwegs bin, denke ich mir, die ersten Stunden sind doch die schönsten, wenn alle anderen, wenn die Welt noch still ist, dann fühlt es sich irgendwie noch produktiver an, wenn da schon was schafft.
Da bin ich definitiv bei dir, ja, finde ich auch. Und dann waren wir auf Bauernmärkte und ich habe bei meinem Schwager damals, der schon sozusagen, ja, war schon mein Schwager, habe ich Spargel verkauft. Der hatte auch noch einen Spargelkulturen. Und war dort viel auf Bauernmärkte und habe dort viel über Menschen kennengelernt. Also ich finde das total spannend. Im Nachgang, finde ich, habe ich durch diese Aktion mehr über Menschen erfahren als Nachgang in meinem Psychologie-Teil des Studiums.
Ah, ja,
also allein schon beim Spargelverkaufen, wenn es da eine neue Sorte gab, gab es die Menschen, die erstmal gesagt haben, oh Gott, was ist das? Nee, wir nehmen das Altbewährte. Die Nächsten haben sich gefreut. Mhm. Die Übernächsten haben sich dann beim Bruchspargel die Spitzen rausgesucht und die anderen kamen dann einmal, erinnere ich mich an eine Situation, da hat mir eine Frau einfach den Spargel so wieder vor die Füße geknallt, ja, sich unheimlich beschwert und am Ende des Tages stellte sich raus, dass sie den gar nicht geschält hatte, obwohl ich ihr gesagt habe, dass es kein geschälter Spargel ist. Aber es ist total spannend, wie viel und welche Leute man dort trifft und die Zeit hat auf jeden Fall, war sehr prägend für mich.
Ich habe auch mal eine Zeit lang Spargel verkauft und fand ich einfach so niedlich, weil die meisten Leute, zumindest in der Region, wo ich den verkauft habe, waren halt ältere Leute, die noch beim Hof einkaufen gefahren sind. Und die haben mir dann immer so von ihrem Rentner- und alten Leben erzählt. Einer war zum Beispiel hat am Sorgentelefon gearbeitet und sich so richtig verzweifelte Menschen, sich für die Zeit genommen. Und das von ihm zu hören, so an meinem Spargelverkaufstag, war irgendwie, ja, mega bereichernd. Also fand ich richtig toll, was man dafür Gespräche geführt hat.
Ja, man lernt tolle Menschen kennen und vielfältig und das begegnet einen dann sozusagen im Leben immer wieder. Also diese unterschiedlichen Menschen.
Ja. Du bist schon echt lange politisch aktiv. Kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Wann, seit wann und was war der Auslöser dafür? Mein Heutiger Werbepartner ist Continental und ich persönlich habe echte Heimatgefühle gegenüber Condi, denn als kleines Kind habe ich immer in diesen riesigen Treckerreifen gespielt und auf denen stand nun mal immer ganz fett Continental und ich glaube, daran liegt das, dass ich dieser Marke so verbunden bin. Continental ist übrigens seit 2017 wieder auf dem Markt und warum passt Conti so gut zu meinem Jung- und Landwirt im Podcast? Ja, weil sie uns gerade in Zeiten von Dürre, Überschwemmung und Bodenerosion unterstützen. Denn wir in der Landwirtschaft sind ja darauf angewiesen, dass wir mit unseren schweren Maschinen und schweren Treckern mit den Reifen immer perfekt auf die Gegebenheiten auf dem Feld abgestimmt sind. Denn wir wissen alle, ein gesunder Boden ist die Grundlage unserer Arbeit und um den zu erhalten, sind wir auf Partner wie Continental angewiesen, die uns nämlich mit Reifen versorgen, die den Boden schonen und eben nicht verdichten. Und nicht nur das, sondern sie passen sich auch unseren Feldwegen an, den Beschaffenheiten auf unseren Feldwegen, das ich natürlich richtig gut finde, weil ich möchte nicht durch ein Schlagloch fahren und durch die halbe Treckerkabine geschüttelt werden. Ihr Lieben, auf die Reifen von Continental gibt es übrigens eine 10-jährige Garantie und falls ihr noch mehr Informationen zu Continental haben möchtet, dann schaut auch einfach mal gerne auf deren Webseite vorbei. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Du bist schon echt lange politisch aktiv. Kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Seit wann? Und was war der Auslöser dafür?
Ich bin seit dem 20. Lebensjahr politisch aktiv, indem ich damals mich für den Gemeinderat aufstellen lassen habe. Ich komme aus einer Familie, in der es normal ist oder eigentlich Standard ist, sich ehrenamtlich zu engagieren. Mhm. Mein Papa war Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft, meine Mutter war Vorsitzende beim Frauenchor, mhm. meine beiden Schwestern waren in dem Bürgerverein beim Frauennetzwerk immer sehr aktiv und ich war damals als Schülerin selber Schulsprecherin.
Ja.
War im Schulausschuss und habe mir gedacht, das finde ich total spannend, man kann was für die eigene Gemeinde bewegen, man kann ja, was umsetzen, man kann Ideen einbringen, war aber auf der anderen Seite sehr erschrocken darüber, dass der Ausschuss für mich, und es war ein Schul- und Sportausschuss, völlig überaltet war.
Mhm.
Und natürlich hauptsächlich Männer. Zu dem Zeitpunkt waren nur 10% Frauenanteil im Gemeinderat. Da habe ich mich anfangs echt drüber erschrocken, weil ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht habe, weil ich einfach gesagt habe, ich kandidiere jetzt, ich mache das, ich habe liberales Herzblut, ich fühle mich hier wohl. Mhm. Und somit war ich auch im Kommunalparlament vertreten im Rat der Gemeinde Großenkneten und habe dann gedacht, jetzt musst du erst recht durchhalten, mhm. weil wir müssen natürlich sehen, dass wir hier einfach eine bessere Durchmischung hinbekommen. Wir sind jetzt vielfältiger, wir sind weiblicher, aber es ist definitiv noch Luft nach oben. Ja, das war sozusagen der Auslöser, meine Tätigkeit als Schulsprecher im Schulausschuss.
Ja. Ja.
Und dann hat sich das sogar das Ganze stetig entwickelt.
Wie hat sich das denn entwickelt? Nimm uns mal mit da auf deinen Weg.
Also, seit 2001 sitze ich im Großenkneter Gemeinderat, seitdem ununterbrochen. Habe 2006 dann bei der nächsten Kommunalwahl für den Kreistag mhm. kandidiert, war dann auch im Kreistag vertreten. Dann habe ich...
Ist das dann alles, wenn man so will, ehrenamtlich? Muss man da irgendwie, gibt es irgendwie Anwesenheitspflichten? Wenn ich da jetzt so zuhöre, will ich mal wissen, könnte ich das jetzt selber schon irgendwie bewältigen mit dem, was ich noch an Zeit über habe?
Deswegen frage ich das. Man muss Prioritäten setzen. Und natürlich, einerseits kann man immer sagen, Zeit ist zu knapp, aber man muss Prioritäten setzen. Ja. Und ich finde es wichtig, dass Frauen sich engagieren, dass alle Altersklassen und auch sozusagen die Vielfalt in den Parlamenten abgebildet wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich am Ende des Tages ist auch, was man selbst draus macht. Mhm. Mein Motto war immer, wenn ich das mache, mache ich das vernünftig und habe da wirklich auch viel Herzblut reingesteckt und viel Zeit. Ja, aber man muss sich dann halt gut managen und wer morgens früh aufsteht, kann auch einiges reißen, sage ich mal.
Du hast mich ertappt, ey, ohne Witz. Ja, hast recht, man muss Prioritäten setzen. Okay, wir waren noch nicht bis zum Ende gekommen. Wir sind noch nicht bei deiner
Kreistag.
Heutigen...
Position. Dann habe ich so ein bisschen mich aus dem Kreistag wieder zurückgezogen. Im Gemeinderat war ich noch, weil dann auch die Familienplanung anstand mm. und mich dort ein bisschen drauf fokussieren wollte. Seit 2018 sitze ich im Landesvorstand der FDP Niedersachsen.
Mm.
Seit 2019 wurde ich Kreisvorsitzende. Ja, und dann kam so der nächste Schritt. Da habe ich dann... hatte ich starkes Interesse und habe dann auch mit dem Familienrat zusammengesessen und wollte gerne in den Landtag, mhm. weil die Bildungspolitik mich rumtreibt und auch der ländliche Raum definitiv. Und dann habe ich natürlich bei so einem Schritt, muss der Familienrat definitiv tagen. Alle haben gesagt, mach das. Alle fieber mit, alle haben mit angepackt, die Familie, die Freunde. Sie haben mitgefiebert, die haben mitgeflyert, mit Plakate aufgehangen, die Stellwände mit aufgestellt. Also das war wirklich gigantisch und das macht das Ganze natürlich noch einfacher, wenn die Familie einfach dahinter steht und auch die Freunde. Das ist ein wichtiges Fund, was man sozusagen mit in die Waagschale legen kann.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob dich deine Familie unterstützt hat oder ob du sie eher noch überzeugen musstest, das machen zu dürfen, wenn man das so
kann. Nein, die haben mich immer unterstützt. Meine Schwester, meine Eltern sowieso. Mein Mann kennt mich ja gar nicht anders. Der hat mich ja schon kennengelernt, als ich sozusagen Kommunalpolitikerin bin.
Ja.
Und die Kinder kennen mich ja auch gar nicht anders. Die sind da ja auch so reingewachsen, finden das auch total toll und verfolgen natürlich auch schon in jungen Jahren die Politik. Das ist auch ein wichtiger Baustein.
Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, welche politischen Maßnahmen sind besonders für den ländlichen Raum wichtig, um ihn irgendwie attraktiver und lebenswerter zu machen? Wo wohnst du noch genau?
Ich wohne im Landkreis Oldenburg.
Mhm.
Also der ländliche Raum ist definitiv der Rückgrat unserer Gesellschaft und allein in Niedersachsen, als zweitgrößtes Flächenland Deutschlands, besteht ja sozusagen überwiegend aus den ländlich geprägten Räumen. Drei Fünftel sozusagen des deutschen Bruttosozialprodukts wird in der Fläche erwirtschaftet. Und davon die Hälfte in den sogenannten ländlichen Räumen. Und ich finde, die ländlichen Räume haben eine verdammt große Aufmerksamkeit verdient, weil ja auch unter anderem mit den Hidden Champions die mittelständisch geprägte deutsche Wirtschaftsstruktur sozusagen oftmals dezentral aufgestellt ist und auch im Ländlichen ihren Platz finden. Mir ist natürlich wichtig, dass, und wie gesagt, ich komme aus dem Landkreis Oldenburg, in dem die Agrarbranche mit allen ihren vor- und nachgelagerten Bereichen ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Und da müssen wir natürlich alles dran setzen, dass das auch so bleibt. Das heißt, wir müssen die Rahmenbedingungen, Politik muss die Rahmenbedingungen so gestalten. Und das fängt in der Kommunalpolitik an und hört in der europäischen Politik im Europaparlament auf, dass wirklich die Landwirtinnen und Landwirte Zukunftssicherheit, sage ich mal, haben, Planungssicherheit, damit sie investieren, damit sie innovativ sind.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Was denkst du, ist noch wichtig für den ländlichen Raum politisch gesehen?
Dass auf jeden Fall gerade die Landwirtinnen und Landwirte weiter Lust auf Innovation haben. Es gibt nämlich eine interessante Studie, gerade für unseren Bereich, dass wenn alleine schon 30% des Bruttoinlandsproduktes wegfallen würde, würde das für unsere Region 24.000 Arbeitsplätze bedeuten, mit allem, was dazugehört. Also wir müssen alles daran setzen, dass wir für den Agrarbereich eine Planungssicherheit auf allen Ebenen schaffen, weil Landwirte wollen anpacken, Landwirte sind mutig und Landwirte haben Bock auf Zukunft sozusagen. Der zweite Bereich, der für den ländlichen Raum ganz, ganz wichtig ist, ist der Bereich Bildung. Oftmals ist es so, wir haben in Niedersachsen einen Lehrermangel und insbesondere oftmals an Schulen im ländlichen Raum.
Ja. Dadurch eine Überforderung bei den Lehrern, die einfach zu viele Kinder in den Klassen haben. Das kriege ich zumindest immer mit. Wir haben auch eine Lehrerin hier auf dem Hof wohnen, meine Grundschullehrerin. Und die geht darin richtig auf, also Herzblutlehrerin, aber ja, die gibt auch alles und gefällt eigentlich nur noch ins Bett, um dann am nächsten Tag wieder alles zu geben.
Das ist ein großes Problem.
Ja.
Das ist ein großes Problem. Das ist das eine. Und dann auch ein anderes Problem sind die Schulleiterstellen im ländlichen Raum, die auch wirklich schwer zu besetzen sind, weil natürlich auch Schulleiterinnen und Schulleiter enormen Aufgabendruck haben, müssen dann manchmal vertreten, weil wir so einen geringen eine geringe Unterrichtsversorgung haben oder auch durch was du gerade geschildert hast, dadurch natürlich einen hohen Ausfall. Das heißt, die Schulen im ländlichen Raum brauchen einfach mehr Freiheitsgrade, weil sie auch, gerade die Schulleitungen, oftmals wissen, wer ins Team passt, wie man kreativ werden kann. Da müssen wir auf jeden Fall aktiv werden. Und es kann nicht sein, dass die Kommunen sind ja für die räumliche Ausstattung verantwortlich, dass Kommunen, die dann finanziell nicht gut aufgestellt sind, dass sie dann wirklich marode Gebäude haben. Thema Schultoiletten ist ja ein großes Thema. Also aus meiner Sicht müssten die Schulen die modernsten Gebäude im Land sein in Niedersachsen. Da sind wir noch weit von entfernt und dann geht's mit dem Personal weiter. Schulleiterstellen, Lehrerstellen, Schulsozialarbeit. Da ist auf jeden Fall noch viel zu machen und auch in Sachen Digitalisierung. Es wäre aus meiner Sicht auch wichtig, dass der Digitalpakt 2.0, der ja sozusagen jetzt verhandelt wird oder am liebsten in Berlin schon aufs Land geschickt werden würde. Aber da hapert es auch oftmals, weil dann das Geld im Land verhadert und nicht direkt an den Schulen ankommt. Ich bin überzeugt davon, dass insbesondere Schulen im ländlichen Raum einen größere Freiheitsgrade brauchen. Mhm. Und das dritte wichtige Thema für den ländlichen Raum ist aus meiner Sicht, sind die Wohngebiete, sozusagen bezahlbarer Wohnraum. Wir selber haben zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir haben jetzt oder weisen ein Wohngebiet aus in meiner Gemeinde, aus meiner Sicht das modernste überhaupt, weil wir verschiedene Wohnformen haben, von Einfamilienhäusern bis hin zu Mehrfamilienhäusern. Wir haben auch dort einen Pflegebereich mit implementiert. Ach, cool. Und auch Platz für Gesundheitsvorsorge, weil das sind genau die Faktoren im ländlichen Raum aufgrund des demografischen Wandels, die wir sozusagen bedenken müssen, die wir modern aufstellen müssen. Und das hat für mich gerade im ländlichen Raum eine hohe Bedeutung.
Ja, ich glaube, gefühlt aber auch überall. Also ich habe in Berlin auch mal 3-4 Jahre gelebt und wir haben im untersten Stock gewohnt und ganz oben hat ein ganz, ganz altes Pärchen gewohnt, 4 Etagen oder 5 sogar. Und ich habe sie immer oben schon schnaufen gehört, weil sie gefühlt einen halben Tag runtergebraucht hat, weil sie auf jeder zweiten Stufe eine Pause machen musste. Aber ich wusste, sie lebt, oder dieses Pärchen lebt da wahrscheinlich schon 40 Jahre in dieser Wohnung und kann sich einfach nichts anderes leisten, weil sich in diesen Jahren halt der Marktpreis so wahnsinnig verändert hat. Und die, ja, konnten halt gar nicht altersgerecht wohnen. Und ich habe richtig mitgelitten, wie furchtbar das ist, dass sie so in ihrer Wohnung gefangen sind und nicht persönlich raus und reingehen können, weil diese Treppen sie einfach so aufhalten. Also Wahnsinn. Aber ja, ländlichen Raum eben auch.
Ja, und in diesem Wohngebiet, um das nochmal zu Ende zu bringen, ist auch ein Ärztehaus geplant. Da sind wir auch mit den Ärzten im Gespräch, dass man natürlich auch dann was baut, was auch, wo die Ärzte sagen, das können wir gebrauchen, das ist wichtig für die Gemeinde, das ist zukunftsfest. Und wir planen dort, ja, oder in Sachen Fernwärme ist ja auch ein spannendes Thema, was auch wieder die Landwirtschaft betrifft, weil Landwirte sind ja auch immer mehr Energiewirte und ich glaube, dass die Landwirtschaft auch diesbezüglich viel leisten könnte, einen hohen Beitrag leisten könnte. Es sind ja jetzt alle Kommunen aufgefordert, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Mhm. Und das geht aus meiner Sicht nur mit den Landwirten, gerade in unserer Region auch, die wirklich auf verschiedensten Wegen viel Energie herstellen, so wie auch der Hof von meiner Schwester und von meinem Schwager, die beim Biogas auch ganz weit vorne sind.
Ja. Schön. Was würdest du denn sagen, wie können wir junge Menschen vom Land stärker motivieren, in die Politik zu gehen oder mit einzubinden? Und würdest du sagen, sind die Jungen denn auch so uninteressiert? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, was für dich jung ist. Ich fühle mich auch noch jung. Du fühlst dich bestimmt auch noch jung. Aber ich habe das Gefühl, so uninteressiert sind die gar nicht. Aber kannst du uns mal Einblicke geben?
Das belegt ja auch die Shell-Studie von dieser Woche, die Gott sei Dank sagt, junge Menschen sind noch richtig optimistisch und auch Politik interessiert. Das kann ich selber nur aus eigenen Erfahrungen bestätigen. Unsere oder meine Ratsfraktion in der Gemeinde Großenkneten, die haben wir durch die letzte Kommunalwahl von 55, also Durchschnittsalter von 55 auf 33 minimiert. Ah. Wie haben wir das gemacht? Indem wir einfach junge Leute angesprochen haben, die mitgenommen haben, auch zu verschiedenen Themen schon. Und dann haben wir die Liste, die es dann immer gibt, nach dem Alter aufgestellt. Also ich habe auch gesagt, auch wenn ich mich noch jung fühle, aber ich muss mit 40 da nicht mehr auf dem ersten Listenplatz stehen, sodass wir den 20-Jährigen hatten wir auf dem ersten Listenplatz. Dann kam auf Platz 2 25-Jähriger, dann kam eine 30-Jährige, dann kam ich mit 40, 50 und so weiter. Mhm. Und das hat am Ende dazu geführt, dass wir jetzt wirklich unsere Ratsfraktion wirklich verjüngt haben, ein tolles Team sind. Am Ende des Tages brauchen wir natürlich auch hier eine gute Mischung. Und das war so eine tolle Erfahrung, die ich mitgenommen habe. Ansonsten sieht man ja auch in den Landjugenden viele tolle, junge, engagierte Leute in Sportvereinen. Und die müssen wir einfach ansprechen und auch einfach nochmal ganz klar verdeutlichen, dass Politik nicht nur auf TikTok und da oben in Berlin stattfindet, sondern Politik fängt vor Ort an und du kannst selber mitgestalten.
Was hast du das Gefühl, was bringen die jungen Leute für Themen in die FDP bei euch?
Ja, Innovation auf jeden Fall.
Mhm. Digitalisierung bestimmt auch.
Bitte was?
Digitalisierung
ist ein großes Thema. Technologieoffenheit natürlich und auch die Zukunft. Sie wollen natürlich auch, dass die Haushalte sozusagen, dass man behutsam mit den finanziellen Mitteln umgeht, damit die junge Generation nicht an den Zinsen erstickt sozusagen. Das sind Themen, über die sich junge Menschen Sorgen machen und auch natürlich mit einbringen.
Was würdest du sagen, wie kombinierst du diese ländliche Gelassenheit oder Bodenständigkeit mit der, wie ich mir sie immer vorstelle, schnelllebigen urbanen Politik?
Ich merke das selber, wenn ich jetzt Montag war ich einen Tag in Berlin und ich mag das total, ich finde das total spannend, auch die Menschen zu beobachten, aber ich freue mich dann immer wieder zurückzukommen aufs Land, wo man einfach die Ruhe hat und mir selber gefällt es immer. Oder ich bin dann gerne im Wald. Und wenn ich irgendwann merke, oh, der Kopf ist jetzt voll von diesen ganzen Eindrücken und die Zeit wird immer kurzlebiger und schnelllebiger, dann schnappe ich mir eine Hake sozusagen und gehe erstmal in unseren Garten. Jetzt bald steht die Laubhaksaison wieder an. Das finde ich total gut. Das befreit erstmal und da kriegt man den Kopf wieder frei. Am Ende des Tages müssen wir die Menschen aus der Stadt und im ländlichen Raum einfach zusammenbringen auch und für Transparenz sorgen. Es gibt ja tolle Maßnahmen, auch das, was du machst, ist ja einfach ein tolles Projekt, einfach durch Aufklärungsarbeit sowohl die Menschen in der Stadt über Landwirtschaft aufzuklären, als auch umgekehrt. Mhm. Es geht nur miteinander und nicht gegeneinander. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, das hat man ja auch bei den Bauernprotesten gesehen, dass die wirklich von den Städtern sozusagen akzeptiert worden sind. Oder auch zum Teil wurden ja unsere Landwirtinnen und Landwirte, die mit dem Trecker nach Berlin gefahren sind, wurden ja wirklich noch applaudiert unterwegs, weil die Menschen in der Stadt auch gemerkt haben, das ist wichtig, weil wir natürlich nur wertvolle Nahrungsmittel bekommen, wenn die Landwirte vor Ort auf dem Land produzieren. Und da brauchen sie natürlich gute Bedingungen. Na, sicherlich gibt es dann auch ganz im urbanen Bereich der Städte oftmals die Studien, dass dort dann ja, ich sag mal salopp gesagt, die haben keinen Blumentopf zu Hause, wählen dann aber grün, weil sie dann ein gutes Gefühl haben angeblich. Aber ich bin ein Fan davon, wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten, denn das geht nur mit einem Miteinander von Stadt und Land.
Ja, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sich politisch engagiert, dass es dann echt lange braucht, bis sich irgendwas bewegt. Kannst du mir ein paar Beispiele nennen, dass man wirklich, wenn man irgendwie anfängt, auch relativ schnell dann das Gefühl hat, okay, diese Entscheidung habe ich irgendwie mitgetroffen oder das habe ich hier angestoßen?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal ist man ja, wenn man sozusagen in so einem politischen Gremium sitzt, ganz dicht an den Informationen und man hat selber die Chance zu gestalten. Und wenn ich dann einen guten Antrag schreibe, der wirklich Hand und Fuß hat, nah am Bürger, wo man sagt, das ist jetzt ein Problem in der Kommune oder auch dann ja hoffentlich auf Länder- oder Bundesebene, das ist ein Problem, das müssen wir anpacken, dann brauchen wir eine Lösung. Dann kann ich nur aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung sagen, dann wurde ein guter Antrag geschrieben und wenn der wirklich Hand und Fuß hat, dann wird der auch umgesetzt. Gerade auf kommunaler Ebene stehen oftmals die Sachthemen im Vordergrund und das macht Spaß. Man sieht dann Ergebnisse und man sieht Erfolge.
Ja, kannst du mal so ein kleines, jetzt sage ich selber schon, das ist kleines, aber kannst du mal was sagen, was man so in der Kommunalpolitik zum Beispiel mitentscheiden kann oder mitbewegen kann, was das so für Anträge sind?
Es geht bei Sportvereinen zum Beispiel los, wenn man sagt, so, es fehlt hier ein Sportplatz, weil die Jugendabteilung des Sportvereins nicht genügend trainieren kann, dann haben wir einen Antrag gestellt, auch oftmals parteiübergreifend dann. Und dann ist der durchgegangen, der Prozess durchlaufen mit Bauleitplanung, was alles dazugehört. Und dann am Ende des Tages freut man sich, wenn man auf der Sportplatzeinweihung steht und die Kleinen, die Kids hin und her düsen und ein neuer Sportplatz zum Beispiel entstanden ist. Das Ganze geht natürlich auch, ist einfacher, wenn es Kommunen sind mit finanziell guten Mitteln. Ich habe das Glück, in einer Kommune aktiv zu sein, die wirklich gute finanzielle Mittel zur Verfügung hat, weil wir einfach eine tolle, gute Wirtschaft vor Ort haben, damit entsprechende Gewerbesteuereinnahmen und dann können wir auch gestalten. Das macht das Ganze einfacher, aber es sind Ergebnisse zu sehen. Der ganze Bildungsbereich, die Kommunen sind ja sozusagen Träger der Schulen, Umbauten, Anbauten von Schulen, wenn man dann Schulgebäude saniert, dann geht einem das Herz auf, wenn man sieht, es sieht jetzt einfach, wir haben ein zukunftsfähiges Gebäude. Das sind so Punkte, da freut man sich einfach.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man es so richtig miterlebt und da richtig dann am Ende auch draufsteht auf dem Projekt, was man mit angestoßen hat. Ich würde gerne von dir noch einen Tipp bekommen, wenn man jetzt vom Land kommt, vom Hof kommt und sich politisch engagieren möchte, wie ist so der einfachste Weg? Und wie finde ich heraus, worin ich mich wirklich engagieren möchte?
Es gibt viele verschiedene Wege. Der erste, wichtigste Weg ist erstmal, dass man möchte, dass man Lust hat, Verantwortung zu übernehmen, dass man Lust hat, zu gestalten. Und es gehört aus meiner Sicht auch eine Portion Mut vielleicht anfangs dazu. Wichtig ist, ich merke das immer wieder, wenn ich Frauen anspreche, sagen die erst einmal, bloß ich doch nicht. Doch, genau du, weil die Gesellschaft braucht dich gerade in Zeiten wie diesen, ist es wichtig, Verantwortung zu übernehmen. Und man kann natürlich auch gucken, wenn man sich erstmal alleine nicht traut, können wir irgendwie Tandems bilden oder finde ich noch eine andere Frau, die zum Beispiel Lust hat, in die Politik zu gehen. Oder wenn man Kinder hat, dann kann man sich das vielleicht nochmal besser aufteilen, wenn man glaubt in dem Moment, dass es nicht passt. Aber auch da wird man sicherlich kreativ mit digitalen Sitzen, da gibt es verschiedene Sachen. Also erst einmal die direkte Ansprache ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin überzeugt, dass Frauen sich viel besser unterstützen sollten, motivieren sollten und auch vernetzen sollten. Und dann ist alles möglich. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich selber nehme jetzt auch teil an dem Mentorenprogramm Frau macht Demokratie. Das wird zum wiederholten Male sozusagen in Niedersachsen angeboten, so vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung.
Cool, was lernt man da oder was ist das für ein Mentorenprogramm?
Dort kann man mich ganz unverbindlich, wenn ich mich als Mentor zum Beispiel melde, das ist insbesondere im Hinblick auf die Kommunalwahl 2026, dass man dort einfach mal ganz unverbindlich reinschnuppert. Es gibt einem dann vielleicht auch Sicherheit. Kann man das wirklich wuppen? Wie viel Zeit bedeutet das für mich? Auf welche Menschen treffe ich? Welche Aufgaben habe ich? Und das soll einfach auch so ein bisschen die Angst nehmen und auf jeden Fall den Mut geben, sich politisch zu engagieren, weil ich bin der Meinung, es lohnt sich. Es hat eine Demokratie verdient, von ganz vielen Menschen zu leben. Und das ist aus meiner Sicht ein tolles Programm. Bis Ende des Jahres kann man sich dort bewerben. Und dann startet das Anfang 2025, wie gesagt, mit dem Fokus auf die Kommunalwahl, dass man dort sich zur Wahl stellt. Und man kann am Ende des Tages nur gewinnen.
Schön. Ich überlege jetzt gerade wirklich.
Wir kommen nochmal ins Gespräch. Das ist auch übrigens, meine Erfahrung oftmals, das ist ein langer Prozess und oftmals braucht es 5 bis 6 Kontakte, bis wirklich jemand sagt, so, ich mache es jetzt. Ja. Komischerweise bei Frauen öfter, die brauchen mehr Zeit und grübeln mehr. Man muss natürlich dann als Frau oftmals schneller Verantwortung nehmen, bevor die Männer kommen, so, weil die machen sich gefühlt oft nicht so viel Gedanken. Aber wir brauchen ein vielfältiges Parlament und möchte einfach nur motivieren. Es lohnt sich.
Sehe ich nämlich auch so, ja. Es macht Spaß, dir dabei zuzuhören. Man fühlt sich direkt ertappt, dass man echt noch selber sich mehr engagieren könnte. Ich möchte mich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke, auch in dein persönliches Leben. Ihr könnt natürlich, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Muscheln, ihr könnt natürlich diesen Podcast liken, ihr könnt ihn auch sharen. In den Shownotes findet ihr die Webseite von Imke. Ihr findet auch die Kontaktadresse, falls ihr noch irgendwie Fragen an sie habt. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt, bedanken uns und wir sagen Tschüss oder ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und ich bedanke mich bei dir, Imke.
Danke, liebe Maja, für die Einladung. Bis ganz bald.